Episode 125 Lean International. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich eine Premiere. Ich habe James Newell bei mir im Gespräch. Er ist Global Lean Coach bei einem großen Automobilzulieferer. Hallo James.
Hallo, gut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ist klasse, dass du dabei bist. Sag noch zwei, drei Sätze mehr zu dir, was Lean angeht, wo du herkommst, in Anführungszeichen, auch wieder bezogen auf Lean.
Okay, also ich bin seit 22 Jahren in Deutschland, komme aus New York ursprünglich, bin mit dem Militär hierher gekommen. Erste Erfahrung mit Lean war schon dort bei der Ausgabe von taktischem Material, taktische Ausrüstung, war schon meine erste Erfahrung mit Lean. Ich habe damals gar nicht erkannt, dass es Lean war, aber dann später in meinen Jahren, dass ich in Deutschland bin, habe ich dann zunehmend Rückschlüsse ziehen könnte, dass es dann doch meine erste Erfahrungen war. Okay. Im Moment bin ich Global Lean Coach, wie gesagt, und bin zuständig, das Lean-Verständnisse und der Lean-Verständnisse, die praktische tägliche Anwendung von der Lean-Werkzeuge in die Werke, in direkte und indirekte Bereiche weltweit für ein großer Automobilzulieferer.
Ja, und ich denke, das wird dann auch der Kern unseres Gesprächs sein. Und zum Einstieg an dich die Frage, was sind so die Unterschiede, die du wahrnimmst zwischen der Lean-Ausprägung in den USA und in Deutschland? Oder grundsätzlich global auch, wenn es noch weitere Unterschiede gibt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil für mich ist, ich bin ein globales Blick. Ich bin teilweise in China, teilweise in den USA, teilweise in Deutschland, Slowakei die Richtung. Ich würde sagen, die größten Unterschiede sind die Reifegrad vom die Verständnis, warum wir die Werkzeuge nutzen. Mhm. Die Werkzeuge in sich selbst, also die Werkzeuge für sich selbst sind überall gut verstanden, was die sind, wozu die da benutzt werden. Mhm. Aber grundsätzlich die Mehrwert oder die kulturelle Verständnisse, warum ich diesen Werkzeuge nutzen, das sind Unterschiede. Die Unterschiede ist dort die größten. In den USA ist es eine starke Prägung über den Nutzungsgrad. Die nutzen es sehr viel, aber die Nachhaltigkeit ist nicht so stark wie zum Beispiel in China. Dort ist die Nachhaltigkeit durch die Kultur und durch die Managementkultur, die Nachhaltigkeit von den Werkzeugen viel, viel stärker benutzt oder stärker eingesetzt. Aber beide USA und China sind die Unterschiede, dass die auch nicht unbedingt wissen, welchen Mehrwert hat das für das Kultur, für die Weiterentwicklung von das Kultur. Und in Deutschland genauso. Es ist so die Werkzeuge sind verstanden. Mhm. Aber wie ich die Werkzeuge für meine Kultur verbessern, die Verbesserung von meiner Kultur hinkriegen, das ist, was grundsätzlich überall fehlt. Mhm. Mindestens meine Erfahrung.
Mhm. Ja, die Erfahrung mache ich jetzt lokal hier auch. Und ich denke, das ist dann auch das, warum man wahrscheinlich, zumindest ist das meine Erfahrung, dann doch immer wieder Energie reinstecken muss, um es auf einem, sagen wir, konstanten Level zu halten, oder?
Genau, es ist immer wieder Leute auf einen neuen Schulung zu schicken oder nochmal auf die Schulung zu schicken, sehr viel, ich würde sagen, Verschwendung wird betrieben, um die Werkzeug ein Leben zu halten, wenn das Werkzeug ein Eigenleben hat.
Ja.
Und wenn ein Eigenleben befördert wird oder befähigt wird durch die Kultur, dass sie das verstehen, warum, was ist der Mehrwert für das Person und letztendlich der Nutzer. Dann wird das lebendig und das Werkzeug wird entweder möglicherweise verbessert. Es gibt auch die PDCA, es gibt auch die Varianten OPDCA, Observe, on plan. Also es kann auch sein, dass die Werkzeuge wird dann noch besser oder verfeinert in seinen Ausprägungen. Mhm. Aber wenn nicht verstanden, warum der Mehrwert, dann wird es nur gemacht wie ein Soldat, ja, Sir, ich mach das.
Ja, ja. Du hast schon ein bisschen angedeutet, den kulturellen Aspekt, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was denkst du, was sind die Ursachen? Zum einen für die Unterschiede, die du schon angedeutet hast, aber eben auch, dass dieses Thema Kultur zu knapp kommt im Grunde bei allen.
Also grundsätzlich die Hauptursache, die ich finde, ist, dass die Mentalität von die Trainer oder die Anwender, die Practitioner, das setzt das um in ein sehr technische Umfeld. Ja. Das bedeutet sehr viel Ingenieuren, sehr viel Sound, Fakten, Daten. Durch das Kultur von wie die Ingenieuren will, wo das oft eingesetzt wird, sind sehr ergebnisorientiert. Und die Werkzeuge sind oft, um die Prozesse zu verbessern, ja. um die Prozesse sicher zu machen oder sicher zu halten. Und wenn das passiert, wird die Resultate besser. Aber wenn ich dann die Werkzeuge nutze als Feuerwerk, als Löscheransatz, ja. oder wie das nennen macht, ja. möchte, dann ist eine große Ursache, dass die Werkzeug wird nur einerseits angewendet für die kontinuierliche Verbesserungen. Mhm. Aber das Respect for People, diesen Respekt für den Mensch, der im Prinzip was Lean ausmacht, die fehlt, wenn die Mensch nicht versteht, was für ein Mehrwert das Werkzeug für ihn hat. Mhm. Letztendlich bis hin zu der Operator oder sogar bis zum Putzfrau.
Ja, absolut. Ja.
Und ja. Wenn die Ursache von den Leuten, die das implementieren, wenn die selbst verstehen, dass jeder Werkzeug kann angewendet, nicht nur den Prozess zu verbessern, aber sogar auch das Kultur zu verbessern. Hm. Wenn die alle Werkzeuge, egal was sie sind für Lean-Werkzeuge, kann an beide Prinzipien implementiert. Und wenn nun die Hilfe implementiert wird, natürlich ist die Nachhaltigkeit gering, weil der Respekt für den Mensch, dass sie das verstehen, das Warum, dann wird es niemals nachhaltig werden.
Ja, und ja. Passiert dann durchaus, dass ja auch Widerstand entsteht gegen Lean und Co. Also zumindest aus meiner Sicht in Deutschland, ich bin jetzt auch schon Mitte 50, da war ja im Grunde, wo es in den späten 80ern und 90ern eingeführt wurde, war es ja im Grunde eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und was, glaube ich, immer noch so in den Hinterköpfen immer noch drinsteckt, selbst wenn Menschen das gar nicht erlebt haben.
Ja, das ist ich treffe Produktion fremde Leute oder Leute, die nicht in diesen Lean-Welt überhaupt ihre Erfahrungen gemacht haben, aber die haben das Wort Lean und in Deutschland ist die Assoziation immer mit Abbau.
Ja, ja.
Ein Mensch hört Lean, dass ich ein Lean-Berater oder Lean-Coach bin, dann sagt, hat es tatsächlich an dem Flughafen passiert, sie beraten, wie wir Menschen abbauen können.
Ja.
Ich war in dem Moment sprachlos, aber es hat mir erklärt oder bestätigt, wie falsch die Verständnisse sind. Aber the problem ist, wo kommt dieses Problem her? Also es kann nur kommen von den Leuten, die das implementieren. Der Wurzel ist irgendwo in der Unterlage. Wenn niemand liest, irgendwelche Lean in Wikipedia oder sonst wohin, wird immer gut erklärt, beide Seiten. Wird immer eine gute Balance geben. Aber der Wurzel kann nicht da sein. Ja. Das kann nur passieren, die Implementation oder die Person oder die Gruppe, dass es implementiert.
Ja, ich habe da vor einiger Zeit, und ich stehe im Grunde auch immer wieder mit ihr in Kontakt, mit einer Japanerin, Deutsch-Japanerin, die also auch Deutsch spricht und auch schon einiges übersetzt hat, die viele Lean-Berater aus Japan in Deutschland begleitet und übersetzt. Und sie sagt, dass zum Teil eben die Klassiker einfach falsch übersetzt wurden, weil sie erst aus dem Japanischen ins Englische übersetzt wurden und dann vom Englischen ins Deutsche. Und dann dieser Begriff Waste, Verschwendung im Deutschen, ist ja im Grunde schon ein Vorwurf, wenn ich das jemand mache, wo sie sagt, der eigentlich viel treffendere Begriff, den sie da verwendet, der dahinter steckt im Japanischen, da macht jemand was für die Katz ist, wie man das auf Schwäbisch sagt.
Hm. Ja, da haben Sie völlig recht. Ein gutes Beispiel ist ist mehrere Bücher, aber sogar das Sehen lernen. Sie kennen das Buch bestimmt, Sehen lernen.
Ja.
Und wenn jemand das allein auf Englisch liest und das dann auf Deutsch liest, allein nur diesen Übersetzung zwischen Englisch und Deutsch, gibt es dort teilweise Übersetzungsfehler oder Übersetzungen, wo der einfach diesen Schwerpunkt teilweise vergessen haben und nicht gut übersetzt. Und da finde ich, ich habe auch viele Freunde, die auch in die japanische Raum arbeiten. Ich habe einen Werksleiter, der dort seine Lean-Ausbildung gemacht hat. Und wenn ich mit ihm rede, die Unterschiede von, wie Sie sagen, Worte oder bestimmte Verständnisse, die sind einfach verloren gegangen. Und das macht auch was aus. Ne? Also das hat schon ein, auch als neues Beispiel, wenn ich hier das Wort Gogemba oder Daily Walk oder wie die alle in verschiedenen Begriffe für das gleiche geh vor Ort und guck, you know, geh vor Ort, show Respekt und schau gemeinsam für Potenzialen. Aber ich sehe das tatsächlich umgesetzt, geh vor Ort, mach ein Audit.
Ja,
absolut. Aber das hat nichts mehr Gogemba zu tun.
Ja, ich habe das letztes Jahr erlebt. Meine Tochter macht während dem Studium bzw. in den Semesterferien immer wieder Ferienjobs hier bei einem lokalen, auch nicht ganz so großen Automobilzulieferer. Und die haben letztes Jahr Shopfloor-Management eingeführt. Mhm. Und das war gerade so in diesen 4 Wochen, wo sie dort war in der einen Abteilung. Und was sie dann erzählt hat, dass letzten Endes auch die Führungskräfte, die Teamleiter, die unterste Ebene, man hat denen im Grunde, zumindest war es meine Interpretation, man hat denen im Grunde nicht erklärt, wozu das gut ist. Und dann haben sie sich ein Stück weit, zumindest kam es bei mir so an, drüber lustig gemacht. So sagt man bei uns jetzt im Deutschen ja, man treibt wieder eine Sau durchs Dorf.
Ja, und da haben Sie völlig recht. Die Erfahrungen habe ich auch. In nicht nur, also weltweit in verschiedenen Firmen, verschiedenen Kontakte, dass die oft, wie Sie sagen, der Teamleiter oder sogar der PVs oder Produktionsverantwortlichen, dass die mit Werkzeuge, heißt in Englisch ein Bible Thumber, es ist wie ein Prediger, der kommt vorbei und sagt, sie muss gerettet werden und mit aller Gewalt diesen Prediger in Hals jagen. Und das wird eingeführt, das wird gemacht, weil man muss. Ich glaube, das heißt in Deutsch Halt. Ne? Halt macht es einfach, Halt. Und letztendlich die Nachhaltigkeit geht dann flöten.
Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, also neben noch vielen anderen Dingen, nochmal dieses Thema Informationsfluss. Ist jetzt die Prägung aus den USA, in Deutschland die Prägung aus den USA, klassisches Lean stärker oder ist es eher dann doch das, was aus Japan von Toyota kommt?
Ja, ich muss sagen, meine Erfahrungen mit den USA ist limitiert. Also im Produktionsbereich sind diesen Begriffe wie Hoshinkanri oder die japanischen Begriffe nicht, mit meinen Erfahrungen, nicht sehr, wie ist es, nicht, dass es nichts verstanden, aber wenn jemand sagt Strategy, Strategy Deployment oder Strategy Development, so solche Worte, die im Prinzip der Hoshinkanri auch erklärt, dass die haben mit diesen Begriffen, die können viel mit diesen Begriffen anfangen, als wenn jemand sagt Hoshinkanri. So, um die Frage so teilweise zu beantworten, ich glaube, meine Erfahrung bis jetzt ist, dass wenn ich mit japanischen Begriffen ankomme, sogar ganz einfacher Mude oder Mude-Safari, ich kriege eher die Blicke, hä, was meinen Sie oder was meinst du? Oder, das ist die Erfahrung nicht überall. Es kommt darauf an, wie der Werk oder das Bereich geleitet wird, also welche Leitungsfunktion, wo kommen diese Leiter her, ist auch dann die Prägung. Aber ist es oft in den USA zumindest diesen japanischen Begriffe nicht so stark. In Deutschland auf der anderen Seite sehr stark.
Okay.
Mude-Ecke, Mude-Safari, Hoshinkanri, alle großen Begriffe, Ishikawa, also alles für Deutsche Bank schon meistens verstanden vom Middle Lean Management. Der Lean Operator, der Lean Implementator, meine Erfahrung bis jetzt ist vielleicht 5, 6% Begriffe, aber sie hat ja viel und viel davon gehört.
Wo funktioniert Lean in den USA besser? Wo kann man sagen, funktioniert es in Deutschland besser? Kann man das so sagen überhaupt?
Oder es ist eine Mentalitätssache. Es ist ein reifer Grad. Also wo es besser funktioniert in den USA, ist eine Strategie in Hoshin Kanri. Wenn es an die Verständnisse von, dass ich einen Plan brauche, ich brauche eine Vision, ich brauche meinen Weg dorthin zu kommen und über diesen Strategieplanung, über diesen Ecke zu kommen in die USA, ist meine Erfahrung, man bekommt schnelle Einverständnisse oder schnelle Verständnisse. Ja, okay, gut, die greifen schneller zu. Mhm. In Deutschland, bis jetzt meine Erfahrungen, ist nicht so stark, wenn ich das vergleiche, wenn ich Prozessvision oder Strategy Deployment oder Hoshin Kanri oder sonst was, ein Roadmap und alles möglich, um auszuführen oder Footprint, die sind alle verschiedene Begriffe, die wird umgesetzt, aber das wird nicht mit der gleichen Priorität behandelt wie teilweise in den USA.
Okay. Ein Punkt, den ich mir auch noch notiert habe, wie sieht es mit Vorbehalten aus? Also mir begegnet durchaus ganz konkret auch immer mal wieder die Aussage, ein bisschen derb vielleicht, japanischer Scheiß funktioniert bei uns nicht. Also so dieses not invented here, also hier nicht erfunden, funktioniert bei uns nicht oder bei uns ist ja alles ganz anders.
Das ist lustig. Die habe ich mehrmals gehört. Nicht unbedingt die japanische, aber im Prinzip Lean. Ja. Lean funktioniert nicht oder ich will nichts davon hören. Software Management is a waste of time oder ist eine Verschwendung. Also ich höre solche Aussagen in Bezug auf Lean allgemein. In China darf man fast gar nicht japanische Begriffe nutzen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Und ich habe die Fehler gemacht, dass ich einfach unwissend Hoshin Kanri oder verschiedene Sachen, und die haben mich alle schräg angeguckt. Okay. Und dann hat niemand mich aufgeklärt. Und selbst als Verhaltenswissenschaftler habe ich selbst nie mal dran gedacht. Da bin ich auch nicht fehlerfrei. Aber in China, man baut sich sehr schnell mit dem Vorbehalt oder japanischen Begriffen zu kommen. Die Konzepte, die Prinzipien setzen die um, 1:1. Ja. Aber die haben ihre eigene Nennung oder die nutzen die amerikanische oder die englische Terminologie. Mhm. Aber in Japanisch nennen, das geht nicht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Was kann man machen, wenn jetzt mal in dem Bereich Lean begonnen wurde und dann aber eben, wie wir es ja gerade schon andeutungsweise diskutiert haben, in irgendeiner Form wieder eingeschlafen ist oder nicht so richtig funktioniert hat? Was kann man machen, um die vielleicht auch verbrannte Erde zu überwinden, um es wieder zu beleben?
Gute Frage. Es ist eine sogar eine Lieblingsfrage von mir. Ich sage zuerst Transparenz schaffen bezüglich, dass das Management einen Fehler gemacht hat. Und letztendlich landet es auf die Verantwortung vom Management, das eingeführt haben. Wenn das Management als jemand über jemand anderes eingeführt hat, es ist trotzdem ihre Verantwortung. So für mich, ich bereite immer, habe ich selbst in mehrere Erfahrungen gemacht, dass wenn die Management oder die Leute, die das eingeführt haben, und die Verantwortlichen, zuallererstens die Reifegrad von diesem Werkzeug transparent machen, zu sagen, hey Leute, ich habe gesehen, ich habe gemerkt, dass diesem Werkzeug wird gar nicht von euch wahrgenommen. Ist das wahr? Ist es okay? Bitte Transparenz, bitte alle Offenheit, Ehrlichkeit. Ich habe gemerkt, dass dieses Werkzeug wird nicht vollständig genutzt. Ich will wissen, warum das ist nicht so gelaufen. Hängt das mit der Implementierung? hängt das von der Art und Weise, wie das eingeführt war, ein sehr, ich würde sagen auf Englisch, Servant Leadership, eine Haltung von, ja, hey, wir haben die Fehler gemacht, mhm, und Transparenz schaffen, weil dadurch wird erstmal der Mensch oder der Operator oder die Person, die das nutzen soll, erstmal überraschen. Zweitens, es schafft einen Coaching-Atmosphäre. Mhm. Und der Management ist dazu da, die verdienen das Geld, um Ehrlichkeit und um Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Und wenn das Vertrauen ist nicht mehr da, dann hat die Management die Aufgaben, dafür zu sorgen, dass es dann von einem Servant Leadership, von einer dienenden Führungskraft, diesen Haltung, mhm, zu sagen, hey, das Tool funktioniert nicht. Wir wissen, dass das Tool wird funktionieren, wenn richtig genutzt wird. Ich nehme an, es ist, weil wir nicht das 100% eingeführt haben oder nicht 100% euch ins Boot geholt oder sonst was, stimmt das? Mhm. So 99% der Zeit wird die Antwort ja, was für einen Blödsinn haben Sie da was haben Sie da eingeführt? Ja. Das ist okay. Erstmal, ich entschärfe den Mitarbeiter, ich schärfe den Nutzer von diesem Werkzeug. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Plattform, wo ich dann aufbauen kann und sage, okay. Das Zweite ist, ich frage oder ich finde raus, hat der Mitarbeiter, hat die Anwender von diesem Werkzeug überhaupt den Mehrwert verstanden? Mhm. Nicht nur den Mehrwert vom KPIs. Nicht den Mehrwert von was es für ein OEE-Management-Tool ist, es ist ein Bottleneck-Tool, es ist ein Werkzeug wie Shopfloor Management. Hat die Mitarbeiter, hat die Anwender die beide Aspekte von diesem Werkzeug verstanden? Die technische Aspekt und die kulturelle Aspekt. Mhm. Hat er verstanden, warum dass diesen Tool für ihn sein Leben leichter machen wird. Hat er verstanden, was für ein Mehrwert für ihn persönlich in seinem Tagesgeschäft, nicht unbedingt die KPIs, das wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben, aber hat er verstanden, dass er damit identifiziert. Mhm. Wenn das nicht der Fall war, ich kann 100% garantieren, dass es dann langfristig nicht stabil bleibt und es wird auch nicht weitergegeben. Das bedeutet, die wird auch kein Mundpropagand gemacht.
Ja. Ja. Da sind wir jetzt dann im Prinzip schon fast an dem Punkt, was meine nächste Frage wäre, noch einen Schritt weiter in Anführungszeichen zurückzugehen. Was sollte man am Anfang möglichst vermeiden? Welche Fehler sollte man möglichst am Anfang vermeiden, wenn man eben eine Lean-Einführung plant?
Ich muss unbedingt vermeiden, anzunehmen, dass die Mitarbeiter verstehen, was wir machen. Annahme in Lean ist meiner Meinung nach der gefährlichste, was ich tun kann. Mhm. You know, Annahme auf Englisch heißt Assume. Und wenn jemand das aufschreibt, A-S-S-U-M-E, Annahme, wenn ich etwas annehme, ich mache ein ISO aus uns beide. I'll make an ass out of you and me. Mhm. A-S-S-U-M-E. Also Annahmen sind extrem gefährlich. Wenn ich annehme, dass sie das verstehen, warum wir das ausrollen, aus meinem Verständnis, von meinem Managementverständnis oder wenn ich die Mitarbeiter nicht abhole, nicht kommuniziere, nicht die einbinde, dann würde ich langfristig schon wetten, dass das Werkzeug nicht stabil bleibt. Mhm.
Und das Einbinden im Grunde meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, eben ganz oben anfangen muss.
Ja, yeah, Top-Down-Ansatz.
Nicht so delegieren, macht ihr mal Lean, mich geht's ja nichts an als Unternehmensleitung.
Es muss von oben ankommen, es muss genau wie Coaching. Also für mich, ich coache nur Top-Down-Ansatz. Das bedeutet, ich fange an, wenn es ein Werk ist, mit Plant Manager und seinen Direkten und dort wird erstmal geübt, was ist Lean Coaching. Mhm. Dort wird geübt, dort wird Glaubwürdigkeit, dort wird Erfahrungen gemacht. Das ist genau wie bei Lean. Lean muss von oben anfangen, dass die Glaubwürdigkeit da, dass der Mehrwert rauskommt, dass die Leute das sehen, zu sagen, hey, das wird meine Maschinen optimieren, aber es könnte bedeuten, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Diesen Fragen, diesen Hemmschwellen kommen aus die Kultur, aus die Masse, wenn die sehen, dass wir einen Spaghetti-Diagramm machen. Ja. Und wir sollen aufschreiben, wie viel Schritte er macht und wie viel hin und her wie ein Spaghetti-Diagramm. Er weiß genug Bescheid, er kann schon denken dahinter, aber der denkt negativ. Ja. Der Mensch denkt automatisch, der kontrolliert, wie oft ich laufe hin und her, um zu sehen, was er optimieren kann, um vielleicht mich einzusparen. Ja. Das ist die, wie der Mensch tickt vom Grundsatz. Und dann, das wird verstärkt, wenn etwas umgesetzt und niemand erklärt, warum. Und das kann bedeuten, dass ich von 4 Operators auf 2 gehe. Aber es bedeutet nichts, dass ich 2 heimschicke. Das kann bedeuten, dass ich diesen 2 freikriege, dass ich die universal einsetze, dass ich die dann weiterentwickle, dass sie auf die anderen Maschinen arbeiten können. Ja. Diesen großen Plan, wenn ihr in eine Lean-Planung oder eine Lean-Einführung geht, das große Vision muss jeder Mitarbeiter verstehen in der Sprache, dass er versteht, und das heißt, ihm einzubinden von Anfang an. Mhm. Und wenn das nicht passiert, wenn wir annehmen, dass wir einfach in Prozessvision oder Hoshin Kanri rausrollen und einfach nur eine Seite von der Hoshin Kanri einfach die Endergebnisse raus oder einfach visualisieren die nächsten 5 Jahres Planung, oder wenn wir annehmen, dass die Operator nicht VSD oder Value Stream Design oder was davon versteht. Das ist der falsche Annahme. Ja. Die meisten Operators verstehen viel, viel besser, wenn es an Value Stream Design kommt. Die muss einfach nur einmal erklärt und die können euch oder uns alle so viel Einsparungen geben, wenn die einfach nur einbinden. Das ist Verschwendungs Nummer 8, die verschwendete Potenzial für Mitarbeiter.
Ja, ja. Ja, weil die leben sie ja jeden Tag. So gut kann ich als Führungskraft, so viele Augen kann ich gar nicht haben, genau, dass ich die Mitarbeiter vor Ort ersetzen könnte. Okay, jetzt habe ich mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, der mir immer wieder am Herzen liegt und da mal noch die Rückmeldung. Welche Rolle spielen Standards, Routine und dann eben speziell bei der Einführung von Lean? Also jetzt nicht so sehr die Arbeitsstandards an sich, über die könnte man natürlich auch lang reden, aber jetzt speziell auf die Einführung von Lean.
Ich, am besten zu antworten, KISS, Keep It Sweet and Simple oder Keep It Simple Stupid. Mhm. Also, wenn ich was einführe, der neu ist, ich darf nicht vergessen, dass wir haben auch niemals mit einem Rennrad angefangen. Wir haben auch ein Fahrrad mit Training Wheels. Ja. Und wir haben auch niemals in der Hauptstraße angefangen. Wir haben in unserem geschlossenen, sicheren Ort erstmal probiert, runtergefallen, die Knien geschrammt und irgendwann sind wir auf dem Rennrad. Aber wenn wir Lean einführen, müssen die Routinen, die Standards, die Sachen, die wir umsetzen, in eine Atmosphäre schaffen, die, wo viele erlaubt sind, wo viele wird gemacht und transparent mit vielen umgegangen und zugesagt, hey, das war ein Fehler. Durch diesen Einführung, durch diesen Kultur, die alle offen, transparent und ehrlich und keine Angst vor Fehler zu machen, das wird für die Zukunft eine unglaubliche Auswirkung haben, weil wenn ich will niemals viele frei, das ist ein Nur-Fehler-Prinzip, das ist ein Zug, das sieht uns nach Nur-Fehler, aber die Einführung, ich muss unbedingt eine Atmosphäre schaffen, wo Leute probieren kann. Und probieren hat mit, oder wie heißt es, probieren und scientific thinking und ich muss Sachen testen und ich muss mit vielen umgehen können. Wenn ich von vornherein in einen, Diktatorschaft, das ist vielleicht der falsche Wort, ich muss es einfach Schritt für Schritt mit sehr viel Transparenz und sehr viel Offenheit angehen. Und da würde ich eine Atmosphäre schaffen, wo das einladend ist, statt militärisch.
Ja. Was ja auch wieder dann ein Aspekt meiner Ansicht nach von dem Respect for People, also den Respekt vor den Menschen ausmacht.
Genau. Und da ist es. Der Respect for People ist umgesetzt, indem ich die einbinde, egal welche Stufe. Ein ehemaliger Werksleiter, wo ich habe ihn als Koordinator für Lean. Ich habe ihm mein erster Rat, der erste Rat an ihm, ich habe mich eingeholt oder angeheuert, um ihm als Sparring-Partner zu sein. Mhm. Und ich habe ihn für ein paar Wochen begleitet, ich habe den ganzen Werk begleitet, ich habe einfach erstmal geguckt, observed, erstmal, was läuft, wie läuft die Werkzeuge. Und dann habe ich gemerkt, dass die Werkzeuge, die laufen, die wird teilweise gut benutzt, teilweise nicht so gut benutzt, aber das allgemeine, warum nutzen wir diesen Respect for People? Was für einen Mehrwert diesen Werkzeuge haben, war nicht da. Und ich habe bei der Werkzeuge angefangen und gesagt, hey, wir gehen jeden Tag in den Morgen und einmal nachmittags machen wir einfach ein Gogemba, wo wir gemeinsam die Leute bedanken für ihre Arbeit, ein bisschen Respekt zeigen und gemeinsam Potenzialen suchen. Gemeinsam, das bedeutet nicht ein Audit. Und einfach die Frage der Mitarbeiter als Werksleiter oder als Koordinator von Lean, wie kann ich deine Arbeit heute ein bisschen zu erleichtern? Mm. Und das hat erstmal die Leute so schockiert, dass die einfach erstmal sprachlos war. Dann kam, ja, wir brauchen eine neue Maschine. Dann kam alles möglich. Wir haben das sachlich aufgenommen, sage gut, wir würden in 24 Stunden oder in einer Woche Bescheid geben oder die Person informieren, dass eine Rückmeldung geben würden und da werden wir treu. So wieder auf diesen Standards in die Einführung von Lean. Wenn wir was machen, wir brauchen eine unglaublich hohe Disziplin. Was wir sagen, setzen wir um. Und wenn wir noch nicht ein Feedback haben, mindestens das Person das Feedback geben. Bis jetzt haben wir keine Antwort, aber wir erwarten eine in einer Woche. Ja. Allein kein Feedback, nur die Kontakt zu den Menschen sagen, hey, ich habe keine Antwort für dich heute, aber ich will einfach nur dir Bescheid geben, ich habe das nichts vergessen. Ja. Das macht unglaublich was aus.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Die ersten paar Wochen, die ersten paar Monate hat so ein kulturelles Veränderung gegeben, dass wir nach, ja, ich weiß nicht, mein Fach vom CIP oder vom kontinuierliche Verbesserungsideen, die war voll. Ich könnte das fast gar nicht abarbeiten. Mhm. Da habe ich einfach, wir haben ein gemeinsames Team ausgearbeitet. Dann haben wir, einen Tag war ich in die E-Leiter oder einen Tag ich in der PV oder Segmentleiter. Und der Werksleiter hat einmal die Woche gemacht. Einfach nur rumgelaufen und die Frage gestellt. Mhm. Und dann irgendwann hat der Teamleiter das gemacht. Es hat sich was befestigt und die Leute sind irgendwann gekommen mit einem Zettel. Sie muss mich nicht begrüßen. Ich weiß, ich habe kurz Zeit, aber hier ist meine Idee.
Ja, ja.
Und dann habe ich stückweise kleine Kulturen gebildet, die das Werk und das ganze Kultur prägt. Und das ist was bei der Einführung und allgemein, das ist was richtig Spaß macht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal die Klammer zum Anfang, auch im Sinne von, was kann man voneinander lernen? Also was können deutsche Unternehmen bezüglich Lean von amerikanischen lernen, vielleicht aber auch umgekehrt, was können amerikanische von deutschen lernen?
Ich glaube, gute Frage. Also, dass die amerikanischen von der Kultur hier sehr Kapitalismus geprägt ist, sehr diesen Prägen von Eigenverantwortung oder diesen Prägen von Kapitalismus, ich kann das mal aussprechen, diesen Prägung, dass es dann dient eher so einem unternehmerischen Handeln. Mhm. Auf der deutschen Seite, die Unternehmertum ist nicht so stark einfach von der History hier. Die Unternehmer, die Produkte in Deutschland, die müssen sich niemals sich verkaufen. Die haben sich selbst verkauft. Mhm. Gibt's alle großen Namen, Porsche, alles sonst was, Mercedes, alle großen Hersteller von Qualität, die deutsche Produkte haben sich selbst verkauft. Das Unternehmertum war nie notwendig. Und jetzt, dass die Weltmarkt etwas größer wird und diese Produkte sind nicht so stark wie geprägt für 20 Jahre oder 30 Jahren, diesen Unternehmertum hier fehlt ein Stück. Und wenn ich das vergleiche, was brauche ich bei Lean? Ich brauche ein starkes Unternehmertum. Mhm. Eigenverantwortung und mit Lean zu identifizieren, bedeutet, ich muss Sachen in Frage stellen. Ich muss was Eigeninitiativ angehen. Ich kann nicht nur 8 bis 5 arbeiten. Und das ist wiederum das ist Unternehmertum. Mhm.
Ja.
Und wo in Deutschland kann passieren, dass wir sehr stark in diesen 8 bis 5, wie heißt es auf Deutsch? 085, weiß nicht, wie das heißt.
Ja, heißt so ähnlich, ja, genau. Ja, ist klar.
Also ich glaube, da ist die, meine Erfahrungen, die Unterschiede, das ist nicht kein Gießkanne, aber einfach zu vergleichen, die gibt sehr viele Leute in den USA, die arbeiten nebenbei einen Job, von ihrer Job in der Industrie oder sonst was, und die sind Unternehmer nebenbei. Mhm. Und das ist eine Mehrzahl.
Ja.
Wenn ich das vergleiche mit 30, 40 Leuten in die Fabrik in Deutschland. Das ist einfach kulturelle Unterschiede.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, ich gucke mal auf die Uhr, 35 Minuten. Das passt meiner Ansicht nach. Ich fand das ein richtig klasse Gespräch jetzt. Ich denke, das hat, hoffe ich mal, allen Zuhörern nochmal den Horizont absolut geweitet. Deshalb, James, vielen Dank für deine Mitwirkung.
Danke auch für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Es war ein sehr gutes Austausch.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newell zum Thema Lean International. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 125. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.